Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Lebensgeschichten. Ich bin Nonno Preuß und ich habe 2023 ein längeres Gespräch mit Susi Krah geführt, bei dem es vor allem darum ging, wie sich ihr Leben durch die Pflegebedürftigkeit ihrer Tochter verändert hat. Die Folgen waren einer der ersten des Podcasts, ich glaube die Folge 2 und 3. Ich kann euch sehr empfehlen, sie nochmal anzuhören, weil sie mir selber sehr in Erinnerung geblieben sind. Susi hat in dem Gespräch aber noch mehr erzählt, und zwar von ihrem gesellschaftspolitischen Engagement und der Gründung der Plattform Stille Helden. Diesen Teil des Gesprächs wollen wir heute mit euch teilen. Und was wir damals noch nicht wussten ist, Susi ist heute auch Teil des Redaktionsteams geworden, das diesen Podcast maßgeblich gestaltet und ermöglicht.
Diese Saat, die wir gesät haben, das war zwar anstrengend und mühsam, aber die ist auf fruchtbaren Boden gefallen. Ich kenne Familien in meinem Umfeld, denen dieses Glück nicht beschieden ist. Und das ist noch einmal viel härter und hat auch dann andere Auswirkungen.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Pflegende Eltern – Lebensgeschichten. Wir möchten euch die Geschichten von Eltern erzählen, die ihre Kinder in außergewöhnlichen Lebenssituationen begleiten.
Ich kann mir gut vorstellen, dass man den Weg, den ihr da geschafft habt, nicht schafft, dass man irgendwo abstürzt, ja, und schön, dass ihr das irgendwie hingekriegt habt.
Also ich bin grundsätzlich schon ein sehr demütiger Mensch und das war bei uns sicher auch eine Konstellation aus zufällig glücklichen Ereignissen. Also wir haben einmal großes Pech gehabt, weil eben unsere Tochter diese Krankheit erwischt hat. Aber sonst, wir haben ein familiäres, gutes Netzwerk. Wir wurden finanziell unterstützt. Das sind zwei Riesenfaktoren, die wirklich so extrem dazu beitragen, dass Familien erhalten bleiben und dass Menschen sich halbwegs über Wasser halten können. Das ist Glück in unserem Fall.
Das ist auch das, was ich an dir wahrnehme, dass du, also obwohl ihr mindestens in der Zeit selber mit all euren Kräften gefordert wart, irgendwie trotzdem jemand bist, offensichtlich, die stark ein Anliegen hat, das im Großen zu nehmen. Also jetzt ganz konkret, die stillen Helden zu gründen, einem aber auch politisch aktiv zu sein. Also du bist in deinem Ursprungsberuf Richterin und dann hat dir das Leben noch sowas gebracht, was nochmal wie eine Steigerung ist. Und dann fand ich es halt spannend, dass du aus dem heraus trotzdem dich politisch engagierst und sagst, ja, wir sind eine Gemeinschaft, es gibt noch mehr. Und ich finde es spannend, wie du mit Verantwortung umgehst, ja, dass du da sehr in die Verantwortung gehst, dort, wo es dir halt möglich ist.
Genau, bei mir ist es so, ich bin kein gläubiger Mensch, also weil ich es nicht kann. Ich könnte es manchmal sehr gern, aber ich kann es einfach nicht. Also ich bin jetzt keiner, der sagt, ich glaube, dass gar nichts ist. Also ich bin eine klassische Agnostikerin eigentlich. Ich sage, es könnte schon sein. Also ich sage da gar nicht nein, aber ich weiß es einfach nicht. Und das Konzept Glauben funktioniert bei mir nicht. Sprich, ich habe diese Art des Trostes oder der Kraft nicht gehabt in unserer Situation. Und ich hänge stark der Philosophie an, dass das Leben an sich keinen Sinn hat, bis man ihm selber einen gibt. Ich bin in der Klinik gestanden mit meinem Kind am Arm, weinert, heulert auf der Station und sagt, bitte hilft mir jetzt irgendjemand, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ja? Ich war mehr als einmal in der Situation, wo ich mir gedacht habe, so, und wenn ich sie jetzt fallen lasse, ich muss einfach nur meine Hände wegtun, zurückziehen, dann ist alles ruhig, dann ist endlich einmal Ruhe. Ja? Dann fällt sie am Boden und dann ist sie tot und dann ist vorbei. Und das war, ich sage es ganz ehrlich, ein sehr erholsamer Gedanke, der mir heute noch Angst und Bang macht, aber es war in dieser Situation wirklich mein einziger, unter Anführungszeichen, vorgestellter Lichtblick. Ja. Und ich habe Gott sei Dank eben dann auch in der Klinik Menschen gehabt, die mir geholfen haben und die gesagt haben, wir waren dann 5 Wochen mit ihr dort, ohne akute Diagnose, sondern einfach nur, um mich zu erholen, weil wir halt in der Nacht die Krankenschwestern die Kleine genommen haben und die einmal ein paar Stunden Schlaf gekriegt gehabt und so. Und ich habe gewusst damals, okay, das kann es nicht sein. So ist unsere Welt nicht konzipiert. Das ist kein Leben, das irgendwie Sinn macht oder das lebbar ist. Und wenn es mir so geht, geht es anderen auch so, weil mein Kind ist ja da nicht allein krank. Und mir war klar, so gut, okay, wenn ich irgendwann einmal eben die Kraft und die Energie wieder habe, dann gebe ich diesem Leben diesen Sinn und nämlich auch meiner Tochter, ja, dass sie diese Krankheit hat und alles, dass ich grundsätzlich, ich habe die Umstände dazu, dass sie was tun kann. Ja, ich habe eine Ausbildung, ich habe eine Familie, ich bin so abgesichert, ich muss, also das ist ja auch ein großer Punkt, von niemandem Bitte und Danke sagen, weil Kinder mit oder Menschen mit Behinderungen sind ja oft in diese Bittstellerrichtung gedrängt, ja, genau. Und die dürfen nicht aufmucken, weil sie brauchen ja die anderen. Und das bin ich alles nicht. Und ich habe so quasi die ideale Voraussetzung, wenn es der Kleinen dann gut geht, beziehungsweise eben im Nachhinein, wo es der Kleinen dann gut gegangen ist, was passt. Ich habe die Info, wie es ist, wenn es da wirklich, wirklich dreckig geht. Ich habe jetzt die Kraft danach, weil es ihr wieder besser geht. Ich habe die geistigen Kapazitäten und mein Netzwerk. Und ich schaue jetzt, dass ich aus dem mehr mache, als einfach nur selber zu überleben, weil ich weiß, dass es anderen auch so geht. Mhm. Das ist schon ein bisschen eine Philosophiefrage auch von mir. Und es war dazu ein Motor, die unglaubliche Wut über dieses System eben, dass ich jetzt als, ich habe eine normale Ausbildung, ich habe einen normalen Beruf gehabt und alles und habe halt zwei Kinder gekriegt und stehe irgendwann einmal heulert und rährert im Krankenhaus mit dem Gedanken, mein Kind umzubringen, weil ich nicht mehr kann. Und das kann einfach nicht der Weg eines Menschen sein, ja, der sonst unter Anführungszeichen sich nichts zu Schulden kommen hat lassen, wobei ich da ja auch sehr vorsichtig bin mit diesen Verurteilungen. Aber mir ist es ja einfach so quasi passiert, dass mein Kind krank auf die Welt gekommen ist. Da war ja nichts, was ich von mir aus dazu getan hätte. Und dass man so in diese Schiene hineingedrängt wird, weil einfach keine Unterstützung da ist und sich niemand kümmert und sich niemand interessiert. Ich kriege heute noch Wut, wenn ich über das so nachdenke. Und das ist ein unglaublicher Motor gewesen für das. Mhm.
Ja, aber du hast eben diese berechtigte Wut quasi als Antrieb genommen. Also ich finde, es macht einen Unterschied, ob die Wut sich gegen das richtet, was ist, also im Sinn von, dass die mache ich jetzt fertig und zerstöre ich oder die tue ich jetzt ankreiden, oder für das, was einem wichtig ist. Ja, das hast du irgendwie hingekriegt, finde ich. Und ganz konkret ja auch dann politisch was bewirkt.
Mit der Entlastungspflege. Nein, es war so eine typisch österreichische Lösung. Es hat so ein bisschen irgendwas gegeben und das bisschen irgendwas waren halt da mal eine Stunde und da mal zwei Stunden. Und das ist für so jemanden wie uns und wie viele andere, das ist ja lachhaft, das ist sinnlos. Braucht man dann gar nicht, weil das ist der Aufwand größer, wenn da eine Pflegekraft kommt, dass man sie ans Kind gewöhnt und alles und dann geht sie wieder. Das ist sinnlos. Ja. Und das war auch nur halbherzig betrieben von der Politik jetzt. Und eben deswegen haben wir gesagt, wir brauchen da ein bisschen mehr System dahinter und mehr Geld, mehr Finanzierung und mehr Leute, die sich kümmern. Die gibt es nämlich. Mhm. Also es haben einige, sind dann auf mich zukommen, wo die das ein bisschen mitgekriegt haben, weil wir waren in der Zeitung und so weiter, die gesagt haben, sie würden das mittragen und mit unterstützen und mit ein bisschen Druck und guten Partnern ist es dann ganz gut gegangen eigentlich. Ja.
Du hast die Stillen Helden-Gruppe gegründet.
Ja, genau. Also eigentlich hauptsächlich lebt sie über die Facebook-Gruppe, weil die einfach das ideale Netzwerk-Medium ist, um sich zu vernetzen. Mhm. Das ist eine Initiative, die ich gegründet habe, die Menschen mit kranken Kindern oder mit pflegebedürftigen Kindern, mit behinderten Kindern zusammenbringt und all ihre Situationen zum einen herzeigt. Also es ist, jeder kann sich dort vorstellen und kann seine eigene Geschichte erzählen, kann posten, kann Fragen stellen, Bilder herzeigen und so weiter, um eben herzuzeigen, es gibt nicht nur vereinzelt irgendwo Einzelschicksale, und ich mag das Wort Schicksale überhaupt nicht, weil ein Kind ist kein Schicksal, sondern es sind Menschen, die mit einer sehr herausfordernden Situation umgehen müssen, die eben sichtbar werden müssen, damit die Verantwortungsträger und Trägerinnen auch erkennen, okay, passt, da hier ist Not am Mann und hier wäre Bedarf, was zu tun. Ja. Und zum anderen ist es Dienst im Austausch, weil es sehr tröstlich ist, wenn man sich unter seinesgleichen befindet. Und es ist was anderes, wenn eine Mama von einem schwerbehinderten Kind sagt, die kann nicht mehr, es ist alles mühsam und alles, und das eine andere Mama von einem ebenfalls schwerbehinderten Kind liest, da muss man ganz viel nicht erklären. Und wird aber verstanden. Und der dritte Grund ist einfach die Praktikabilität, weil es natürlich Leute gibt, die brauchen ein Therapiebett, die brauchen einen Rollstuhl oder die haben was zu verschenken, weil die Kinder rausgewachsen sind und so. Und das ist in dieser Gruppe auch. Wir haben jetzt neulich gerade wieder gehabt, was war, ich glaube, irgendein Rollstuhlzusatz oder so. Also gebraucht wäre, ich hätte. Es ist tröstlich zu wissen, man ist ja gar nicht allein, weil man wird nämlich immer so als allein hingestellt. Also wenn man bei Behörden, ob das jetzt Pflegegeld oder Barkbikal oder Schulassistenz ist, also kann ein paar Bücher schreiben drüber, man wird immer so hingestellt, als ob das jetzt halt ein ganz furchtbares, tragisches Schicksal ist, und es tut ihnen jetzt sehr leid, dass uns das so quasi passiert ist, aber das ist halt jetzt so. Da kann man leider Gottes nichts machen, und nur für einen einzigen kann ich nicht das ganze System umkrempeln. Das ist mir selber oft gesagt worden. Mhm. Und so erkennt man, ich bin aber nicht allein. Das gibt einem ein bisschen mehr Möglichkeiten auch zu sagen, Freunde, das ist einfach nicht wahr. Das ist, ihr wollt es einfach nicht, ja, ist okay, aber das hängt nicht damit zusammen, dass es an mir liegt, weil ich ein Einzelschicksal bin, sondern an euch, weil euer politischer Wille einfach nicht da ist, weil es mühsam ist. Ja.
Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber ich sehe das auch als ein Geschenk von Leuten, die das sichtbar machen, ja, und sagen, hey, es gibt einfach nicht nur die 0815 Menschen und Karrieren und Lebensentwürfe, weil es eh nicht stimmt und weil ich glaube, dass wir als Gesellschaft aber auch weiterkommen, also meine Mutter arbeitet seit 20 Jahren in Pakistan zum Beispiel, dort in so afghanischen Flüchtlingslagern. Und dort ist es so, dass ganz viele behinderte Kinder sind, auch wegen Verwandtschaftsverhältnissen, aber dass die zum Teil versteckt werden einfach. Also das ist wirklich so etwas, wo diese Kultur in der Gesellschaft so ist, dass das einfach ganz versteckt ist, ja, und aber ganz gleichzeitig omnipräsent.
Das war in Tirol auch so lang. Ja. Also Felix Mitterer, der berühmte Autor von der Piefke-Saga, hat geschrieben, kein Platz für Idioten. Das ist, geht auch darum, dass halt noch vor 50 Jahren sind die im Schrank versteckt worden und ins Zimmer eingesperrt worden und alles. Ja. Also furchtbar.
Ja, und ich glaube aber, dass nachdem eh alle das eigentlich wissen, aber sozusagen, also weil jeder, also es ist so wie, ich sehe das wie so mit Themen wie, keine Ahnung, wie mit Selbstmord zum Beispiel, ja, jeder kennt den, der sich umgebracht hat, niemand redet wirklich drüber, aber wenn man zum Beispiel betroffen ist in dem Umfeld, dann findet man andere Leute und denkt sich, boah, das ist ja überall so.
Genau.
Ja. Und so sehe ich es auch, oder wenn du sagst, ja, ich gehe arbeiten, aber ich habe einfach die Situation und damit bin ich da, ja, und da müssen wir umgehen, dann lernen andere auch im Arbeitskontext zu merken, aha, boah, wir sind alle unterschiedlich und da muss man vielleicht aufeinander eingehen und so. Ja. Also ich sehe das wie eine Einladung für andere Menschen auch, sich mehr mit dem zu zeigen, zu sagen, wir sind halt ganz verschieden. Insofern ist das eine super wertvolle Arbeit.
Ich gehe noch einen Schritt weiter, weil also ich habe ja viele Erfahrungen mit Kindern mit Behinderung im Kindergarten und Schule. Und ich merke nur aus unserem Kontext jetzt, dass alle anderen Kinder so dermaßen profitieren, weil sie sehen, dass nicht immer nur Leistung wer der Beste, wer der Schnellste oder sonst irgendwas ist, zählt, sondern das entspannt eine Gruppe merklich. Ja? Ja. Weil wenn dann halt jemand die Mathematik nicht gut ist oder nicht so schnell laufen kann oder nicht so toll an den Ringen turnen kann, werden die Verhältnisse einfach ein bisschen relativiert. Und das ist so erholsam, finde ich, gerade auch in einer Gesellschaft wie der unseren, die ja auch immer auf optimieren und es muss immer das Beste, das Schnellste, das Teuerste, das Größte, das was weiß ich was alles sein, dass das in Wahrheit gar nicht stimmt, sondern dass jeder ja seine Talente hat und das, in dem er nicht gut ist, sollte in Wahrheit nicht da und im Fokus stehen, sondern das eigentlich, in dem er gut ist. Und das, wir sind alle irgendwo in irgendwas gut. Und Menschen mit Behinderung, man muss vorsichtig sein, aber zeigen uns halt sehr plakativ, okay, das ist halt ein Mensch, der kann jetzt nicht gehen, weil er einen Rollstuhl hat. Oder er hat einen Rollstuhl, weil er nicht gehen kann, so rum. Aber deswegen ist er ja nicht weniger und deswegen macht er ja nicht irgendwie, keine Ahnung, lebt da ein anderes Leben von seinem Kopf her, sondern diese Menschen zeigen uns, wie lebenswert unser aller Leben ist und wie falsch unser Fokus ist, dass immer nur der Beste in dem jeweiligen, in der jeweiligen Kategorie, der ist, der am meisten gesehen wird. Es ist falsch und es macht einen unglücklich. Ich kenne so viele unglückliche Kinder, die so hintrainiert werden, ob jetzt in Schule, Fußball, Klavier, weiß ich nicht. Ich finde, es ist schön, irgendwo gut zu sein, weil es einem Spaß macht, gut zu sein. Das ist was anderes. Aber dieser ständige Druck, auch in unserer Gesellschaft, dass man überall immer der Beste sein muss und lange nicht gut genug ist, den finde ich dermaßen falsche Entwicklung. Und eben Kinder mit Behinderungen machen das ganz anders. Also erstens finden sie super coole andere Wege, ihr Leben zu leben, weil die sind ja äußerst flexibel und sehr gescheit. Das andere ist, dass der Rest der Klasse merkt, okay, gut, passt, wir sind alle eigentlich gut, so wie wir sind. Es ist alles gut so jetzt. Ich muss da jetzt gar nicht der Schnellste sein, wenn ich da nicht schnell laufen will. Wenn ich schnell laufen will, wunderbar. Aber wenn ich nicht will, dann muss ich halt damit. Ja? Nimmt sehr viel Druck raus. Und davon würden alle sehr profitieren. Also ich bin ein großer Freund von eben inklusiver Schule und inklusiven Kindergarten und alles, weil die Menschheit unbedingt erkennen muss, dass nicht jeder in einer gewissen Norm sein muss, um wert oder gut zu sein, sondern dass wir uns eigentlich darüber definieren, dass wir alle unterschiedlich sind. Und das ist eigentlich das Schöne am Menschsein und nicht, dass alle in die gleiche Schublade hineinoptimiert werden.
Und auch wenn Kinder so aufwachsen, das ist oft so angenehm, weil es nicht so ist, in so einer Selbstverständlichkeit. Ne? Also mein Sohn war in einer Volksschule, wir waren die einzigen, also mit einer anderen Familie, es gab zwei Familien, wo deutschsprachige Eltern waren, sonst waren eigentlich nur unterschiedliche Sprachen. Und das war irgendwie nie Thema. Er ist kein einziges Mal nach Hause gekommen und hat davon erzählt, sondern das war halt ganz klar, dass das alles da kunterbunt ist. Anders hat dort überhaupt nicht funktioniert, aber der Aspekt dazu befugt.
Ich habe eine gute Freundin, die ein schwerbehindertes Kind hat. Die hat eine Sprachstörung, das Mädel. Und wenn ich mit ihr rede, sie versteht alles, sie redet sehr langsam und zwingt mich in meiner doch sehr hektischen und sehr schnellen und Dingart runterzukommen. Es ist so angenehm, wenn ich mich mit ihr unterhalte, weil ich mich selber so runterregulieren kann.
Okay.
Und ich sage dann nur mal das, was mir wirklich wichtig ist und verzichte auf alle Füllwörter und es entstresst mich total.
Okay.
Weil ihr ist das total wurscht. Also ich kann da einen Handstand machen und ihr ist das aber egal, weil sie redet, Kind wie sie ist, ja, in aller Ruhe. Und es braucht halt nur viermal länger als das, was andere Kinder erzählen. Und du musst dich einfach zwingen, dich dann hinzusetzen und zuzuhören. Und Ende. Und das ist sehr eben eine stressende Erfahrung für mich immer. Ich unterhalte mich extrem gern mit ihr.
Okay.
Nehmen wir, dass sie sehr lustig ist. Aber für mich ist das wie eine Meditationsübung.
Das ist sehr spannend, weil ich nämlich auch so wahr, dass du jemand bist, der halt super wach ist irgendwie in seinem Geist und findest auch so schnell die Worte dafür. Also erinnerst du dich ein bisschen, meine Schwester, die ist auch so ein wacher Geist, finde ich. Und manchmal finde ich solche Menschen, die so gestrickt sind, aber auch das anstrengend, wenn dann andere so langsam reden. Und du findest das offensichtlich jetzt, wo du dann auch so auf das schaust, was ist das Wesentliche und das Zuhören, ja.
Ich habe gelernt und das bringt mir sehr viel, was mir begegnet, das Gute für mich herauszunehmen.
Ja, das ist sehr spürbar.
Genau, und sicher könnt ihr jetzt sagen, jetzt nur weiter, ich habe keine Zeit. Ja, das ist, ja. Und dann denke ich mir so, okay, wofür habe ich eigentlich keine Zeit? Dafür, dass ich jetzt halt schnell heimfahre und dann, weiß ich nicht, koch oder so irgendwie. Gut, dann koche ich halt 10 Minuten später. Davon geht keine Welt unter. Und ich habe aber in Ruhe ein nettes Gespräch mit ihr. Und das ist eben so Sachen, wie soll ich sagen, mich hat dieses Leben in eine gewisse Ruhe hineingezwungen. Ich habe mir nie die Frage gestellt, warum. Mein Partner hat sich die oft gestellt. Sagt, wieso passiert uns das? Wieso ist es das so, dass unsere Tochter so schwer krank sein muss? Warum ist ihr das passiert, so einer Richtung? Mhm. Und ich stelle sie mir bis heute nicht, diese Frage, weil ich mir denke, es ist sowieso alles leer. Also Leben an sich ist ja nur Leben. Nur wir geben ihm ja den Sinn, dass er sagt, wenn man jetzt vom Beruf her, ich möchte Ärztin werden oder ich möchte was eine Künstlerin werden oder keine Ahnung, oder ich habe eine Herausforderung und ich möchte so gut wie möglich damit umgehen, ich möchte daran wachsen und so Geschichten. Das ist ja alles, wir füllen dieses leere Glas, das wir ein Leben nennen, ja mit unseren eigenen Vorstellungen und Wünschen und Zielen und so weiter. Ja. Und wenn das diese Ziele, die wirklich meine sind, also ich habe gesagt, ich möchte, dass mein Kind lebt, das ist eh klar, und dass wir als Familie das Allerbeste draus machen. Das waren meine 2 großen Ziele. Und das ist doch schon ganz viel. Also unabhängig davon, ob sie jetzt schwer krank ist oder nicht, aber wenn man sagt, mein Ziel ist, dass meine Familie ein sicherer Platz ist für uns alle, das ist schwer und hart, das zu erarbeiten, das ist nicht selbstverständlich, nur weil man ein Kind kriegt. An dem arbeiten wir. Und wenn ich sehe, okay, das ist uns geglückt, dann ist das doch schon ganz hervorragend. Und, ja. Und dann muss ich mir die Frage nicht stellen, warum sie krank auf die Welt gekommen ist. Eigentlich, ja, weil es geht ihr ja so im Emotionalen gut. Und sie ist sicher oft sehr glücklich, sagen wir so. Und ich kenne auch Kinder, die schwere Behinderungen haben, die extrem glücklich sind. Es sind meiner Meinung nach glücklichere Kinder als andere, weil sie mit ganz viel Liebe überschüttet werden und mit ganz viel Verständnis und oft Familien haben, also die ich jetzt halt kenne, die sich rührend um sie kümmern, wo ich mir eher Sorgen um die Eltern mache als um die Kinder. Und ich glaube nicht, dass es diesem Kind an irgendwas fehlt, was nicht anderen Kindern auch einmal fehlt, dass sie halt kein tolles Auto haben oder da jetzt gerne auf Urlaub gefahren werden oder weiß ich nicht, jetzt ist ja wurscht vom Ding her.
Und sie lernen auch Dinge, die viele Erwachsene nicht können, wie dieses, von den anderen angewiesen zu sein. Das ist etwas, wo Erwachsene sich total schwer tun und wenn sie dann älter und wirklich angewiesen werden, dann damit hadern, ja, oder das total unangenehm empfinden.
Ja.
Und was aber eigentlich uns als Menschen grundsätzlich ausmacht, weil wir ja so nackig auf die Welt kommen und gar nichts können. Also das ist so eine Grundsache der Existenz, finde ich, die wir aber nur so ausblenden, weil wir halt das Leben so bequem eingerichtet haben.
Ja. So ist es, ja. Genau. Nein, wir brauchen einander ja. Also es ist ja auch ganz, ganz falsch. Ich bin selbstständig und ich brauche keine. Das ist ja gar nicht wahr. Das ist
eine Illusion auch.
Das ist ja total illusorisch, ja.
Weil wir hätten weder unser, also weder mein Quant habe ich selber gemacht,
noch
das Essen, das ich heute esse, oder also es ist existenziell angewiesen. Ja.
Richtig, ja, so ist es. Aber das blendet man als Gesellschaft oft aus, weil es da ja eben bei uns ja um den Individualismus geht und jeder auf sich schaut und schaut, dass er möglichst weit kommt, was ja auch okay ist. Und wenn wir aber eben, das ist ja das, woran ich auch mit den stillen Helden arbeite, wenn wir verstehen, dass Gesellschaft miteinander funktioniert und jeder das hergibt, was er halt gerade kann, die einen Geld, die anderen Arbeit, die anderen Liebe, die anderen Zuversicht, ist ganz egal, ja, vom Ding her, dann wird das alles für alle sehr gut lebbar, wie ich finde. Ja? Also die Vorstellung zumindest ist ja sehr schöne.
Ja.
Und nach der Philosophie lebe ich.
Schön. Das war jetzt fast ein sehr schöner Abschluss. Ich habe eigentlich mir das letzte Mal ausgedacht, dass ich noch immer so 3 Sachen kurz frage. Die erste Frage ist ganz einfach. Was ist für dich Glück?
Für mich ist Glück, meine Kinder wohl zu wissen, meinen Partner an meiner Seite zu haben und eine seelisch erfüllende Tätigkeit auszuführen, etwas Kreatives. Wenn ich irgendwas Kreatives machen kann, wenn meine Kinder wohlig in meiner Nähe sind und wenn mein Partner gesund und munter in meiner Nähe ist, das sind so diese 3 Faktoren, die mich glücklich machen.
Die zweite Frage wäre ein Wunsch, den du hast.
Eine gute Fee kommt und die darf mir alles wünschen.
Genau.
Eine Basisversorgung für alle.
Und die letzte Frage ist, wofür bist du dankbar? Oder was ist dir jetzt gerade präsent, wofür du dankbar bist?
Für alles, was mir in meinem Leben bis jetzt passiert ist. Das klingt pathetisch, aber es hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Und ich mag mich eigentlich sehr gern, so wie ich bin. Und das ist die Summe der Umstände, die mich hierher geführt haben, das sind alle.
Das klingt urschön, wenn du sagst, ich mag mich so, wie ich bin.
Ja, das ist wirklich so.
Ja,
ich arbeite ja auch sehr hart daran, das wissen Sie ja nicht. Also ich bin ja auch jemand, der mich sehr viel Arbeit und Zeit und Kraft und Energie gekostet hat. Und
Nerven. Ja. Dann ist gut, dass du das magst, was ist.
Ja, genau.
Ja, so, ich habe es schön empfunden und bin dankbar, dass du Zeit genommen hast. Ich finde es schön, was du für ein Mensch bist oder auch wo du dran bist und wie ihr da tut. Ja, das finde ich echt toll.
Das ist sehr lieb. Dankeschön, ja. Das ist ein sehr schönes Kompliment. Das freut mich auch sehr.
Wenn ihr mehr über das Leben pflegender Eltern und ihre Erfahrungen hören möchtet, dann abonniert unseren Podcast, um keine Folge zu verpassen. Wenn ihr selbst in ähnlichen Situationen seid und ihr im Podcast eure eigene Geschichte erzählen wollt, könnt ihr euch unter innovation@lebensgroß.at melden.